Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 37. Bei uns zu Gast Herr Richard Hoffmann, Gründer von Ecovis in China in Beijing. Nach seinem Jurastudium hat Richard einen kurzen Aufenthalt in New York, bevor er im Jahr 2006 nach China und nach Beijing kam und dort als Rechtsanwalt arbeitete. Im Jahr 2012 hat Richard die Rechtsanwalt- und Steuerberaterkanzlei Ecovis Beijing gegründet. Nach einem erfolgreichen Verkauf seiner Anteile an internationalen Investor ist er nach Heidelberg zurückgekehrt. Wir hören, wie wichtig es für deutsche KMU ist, sich in China zu fokussieren und zu merken, wann seine Zeit vorbei ist. Hallo Richard, danke, dass du Zeit für uns hast.
Hallo Xiaolong Hu, schön dich hier zu sehen und zu hören, freut mich auch heute.
Ja, ich habe den Satz noch im Ohr. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, aber du gehst von Heidelberg nach Beijing. Warum?
Ja, also der Grund, es gab eigentlich zwei Gründe, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe in Heidelberg Jura studiert und auch in Frankfurt und habe als erstes zwei Examen gemacht. War auch ganz erfolgreich, also war eine super Zeit, hat mir auch Spaß gemacht, das Jurastudium. Und habe dann so die ersten Anfänge in der Kanzlei gemacht, wie man das dann so macht. Und ich habe da relativ schnell festgestellt, dass es das jetzt noch nicht sein kann. Ja, also ich war dann Mitte 20, also ich habe wirklich Gas gegeben, um sehr schnell mit meinem Jurastudium fertig zu sein, weil ich Geld verdienen wollte. Aber als ich dann in dem Raum saß und den ganzen Tag nur Akten wälzen durfte und Schriftsätze verfassen durfte, da habe ich gedacht, ey, das kann es jetzt eigentlich nicht sein, dass ich das jetzt mache die nächsten 10 Jahre, dass ich jetzt hier drin sitze in einem kleinen Raum. Ja, war natürlich auch ein Fenster da, aber trotzdem habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und dann vielleicht Kinder kriege und dann nichts von der Welt sehe. Deswegen dachte ich mir, ich muss noch mal die Welt kennenlernen. Und da kamen also für mich zwei Länder in Betracht. Das eine war einfach die USA und das andere war China. Und das habe ich dann auch damals mit meinem Rechtsanwaltskollegen geteilt. Und die sagten, also USA verstehen Sie ja, aber nach China macht es auf keinen Fall. Das bringt dir ja nichts. Ja? Und ich habe mal gedacht, ich mache es einfach trotzdem. Ja, ist egal, was die erzählen. Und es war dann auch für mich das Beste, was ich machen konnte. Und dann gab es auch einen zweiten Grund. Ich hatte damals auch von wegen die Liebe in Heidelberg verloren. Ich hatte damals auch eine Freundin, die Chinesisch studiert hatte. Und die hat mir China immer näher gebracht. Ja, die hat mir das dann so immer gezeigt und mir chinesische Charakter und Schriftzeichen erklärt. Und das fand ich dann schon immer ganz interessant. Ja, dann habe ich gedacht, hey, diese Kombination, so ein bisschen China-Interesse hatte ich. Dann 2006, als ich dann nach China gegangen bin, hat es ja wahnsinnig geboomt gerade. Es war kurz vor 2008, also 2008 waren die Olympischen Spiele. Hey, da wollte ich einfach mal hingehen und mir das angucken. Das war so der Hintergrund. Also erst in die USA, da war ich dann in New York, habe da in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich wollte wirklich beides sehen und wollte dann auch nach China und bin dann nach Peking gekommen und habe dann damals in so einer Rechts- und Steuerberatungskanzlei angefangen, die hieß Desan Shira. Und der Chef damals, der netter Kerl, Chris Devonshire Ellis heißt der, der hat mir damals gesagt, also Richard, wir stellen jetzt gerade keine Anwälte ein, weil die hatten gerade eine schlechte Erfahrung mit dem Anwalt gehabt, zumindest einen britischen, also kein deutschen Anwalt, wollte sie auf keinen Fall haben. Da habe ich gesagt, aber wie sieht es aus mit dem Praktikum? Ja, weil ich wollte einfach in was mehr Chinesischem. Also ich wollte nicht bei einer deutschen Rechtsanwaltskanzlei in China arbeiten oder einer amerikanischen in China. Ich wollte schon einer, die sehr, ja, sehr auch chinesisch vermixt ist. Und es war halt Tanjia. Yeah. Und dann habe ich dann mit Praktikum angefangen und wurde dann sehr schnell aber auch übernommen. Nach 6 Wochen habe ich ein sehr gutes Gespräch gehabt und dann haben sie mir dann angefangen, gutes Geld zu zahlen. Das waren so die Anfänge.
Ja. Ja, super. Also eindrucksvoll, Heidelberg, New York und dann Beijing und nicht wirklich China-Kenntnis vorher. Und was sind da eigentlich damals da deine Aha-Effekte gewesen?
Als ich nach China gekommen bin, die Aha-Effekte, also was mich unheimlich begeistert hat, ich wollte ja gar nicht so lange hin. Ja, ich bin ja im Endeffekt, war ich ja beinahe 10 Jahre in China. Ich wollte ja ein Jahr habe ich gedacht, das ist gut. Ich weiß auch, wie ich angekommen bin, als wir eingeflogen sind am Flughafen. Und ich erinnere mich doch an die vielen, vielen Fahrradfahrer auf der Straße. Und auch wie dunkel es war, die Beleuchtung war halt damals noch nicht so stark, 2006, wie es jetzt war. Aber wenn du nach Aha-Effekten fragst, was mich an China so fasziniert hat, war Nummer eins wirklich der Optimismus für die Zukunft. Ja? Dass überall, wo du mit Leuten gesprochen hast, hat man die Zukunft als sehr positiv angesehen. Es war etwas Fantastisches, das kommen sollte. Jeder war happy. Das war die Nummer eins, die mir sehr gut gefallen hat. Und Nummer zwei, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, dass ich jeden Tag was Neues lernen und entdecken konnte. Ja, entweder im Beruf oder auch privat. Wenn du auf der Straße spazieren gehst und versuchst, deine ersten kleinen Sachen zu erledigen auf einer Sprache, die du davor kaum kennst, auf Chinesisch, nämlich, das macht einfach Spaß. Das ist eine Herausforderung. Und das fand ich toll. Das waren so die Sachen, die mich sehr begeistert haben.
Was glaubst du, was die 10 Jahre China dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise geprägt hat oder verändert hat?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Größte, was ich durch China gelernt habe, ich hab eine sehr große Ruhe gekriegt für bestimmte Sachen. Natürlich, ich bin grundsätzlich ein relativ aufgedrehter und Mensch, ja, war ich schon immer. Das bedeutet deswegen, eine Ruhe in mein Leben zu bringen, ist was ganz Besonderes für mich. Und diese Ruhe, also ich reg mich jetzt deutlich weniger auf über politische Sachen oder über soziale Sachen oder sonstige Sachen, wo sich meine Nachbarn, meine Bekannten, meine Freunde doch sehr drüber aufregen. Da bin ich dann doch relativ entspannt, ja? Weil ich habe schon so viel von der Welt gesehen. Ich habe auch schon so viele Länder bereist und das habe ich auch in China sehr stark gelernt, dass man doch, also meine Ansicht, die Chinesen sind doch sehr, sehr cool in vieler Hinsicht, ja. Sind einfach entspannter und lockerer und probieren es erstmal aus, bevor man vorsichtig rangeht oder zu vorsichtig rangeht oder es gar nicht ausprobieren will. Das habe ich gelernt. Und zweitens, dass man eigentlich für nichts zu alt ist. Gell? Das fand ich auch ganz toll. In Deutschland zum Beispiel das Skifahren. Ja? Ich habe nie so richtig Skifahren gelernt. Ich habe Snowboarden angefangen, als ich 17, 18 war. Das hat mir dann auch viel Spaß gemacht. Aber als ich dann nach China gekommen bin, war ich ja, wie gesagt, Mitte, Ende 20. Und normalerweise in Deutschland wird man dann kein Skifahren mehr anfangen, ne? Weil du
Das
halt
stimmt.
zu alt. In China fängt jeder an mit Skifahren, egal wie alt er ist. Ja? Da gibt es ja keine Begrenzung vom Alter. Ja? Da siehst du dann 40, 50-jährige Herren und Damen, die so die ersten Schritte auf den Skis machen. Und das fand ich schon sehr toll, dass du einfach das Alter total irrelevant ist, dass du einfach das machst, wo du dich nachfühlst und einfach Sachen ausprobierst. Und diese natürliche Neugierde, die ich in China kennengelernt habe und die ich mir vielleicht auch selber verinnerlicht habe, die finde ich sehr, sehr schön. Das habe ich mitgenommen.
Da gibt es noch eine Anekdote von mir. Ich habe in China auch nicht so richtig schwimmen gelernt, also eigentlich gar nicht schwimmen gelernt. Und da habe ich irgendwann mit Mitte 20 in Deutschland an der Uni so einen Schwimmkurs gemacht und habe wirklich die ersten Schwimmerfahrungen mit Mitte 20 erst gemacht. Also da stimme ich dir zu. Man kann auch mit Mitte 20 noch einiges lernen. Das stimmt. Du bist ja in China nicht nur für Lernen da, du hast auch nicht nur gereist, sondern du hast auch viel gearbeitet. Du hast zuerst in Anstellung gearbeitet und später hast du noch sogar eine eigene Firma gegründet und erfolgreich auch später einen Exit gemacht. Darauf kommen wir noch später. Was ich gerne von dir wissen möchte, ist, was sind aus deiner Sicht deine größten Erfolge in China?
Das ist eine gute Frage. Also abgesehen von meinem privaten Erfolg, dass ich natürlich meine Frau kennengelernt habe, was wahrscheinlich das Beste ist in meinem Leben, ist das kann man aber nicht so arg beeinflussen. Gell? Das Zweite ist der berufliche Erfolg. Und mit beruflichen Erfolg war wohl das wirklich Ausschlaggebende, dass wir es geschafft haben, eine Steuer- und Rechtsberatungsfirma zu gründen, zu zweit, also mit einer chinesischen Partnerin. Ja, haben wir jetzt aufgemacht, also sogenanntes Joint Venture, aber eine besondere Struktur haben wir gewählt. Und innerhalb von 8 Jahren sind wir dann auf knapp 70 Leute gewachsen und haben es dann sehr erfolgreich verkauft an Private Equity, an eine der größten Private Equity Firmen der Welt. Also das ist schon eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte, die wir gehabt haben. Auch eine sehr runde Geschichte in meinen Augen, dass wir zusammen was gestartet haben und dann jahrelang überjagt worden sind von verschiedenen Investoren, die gesagt haben, hey, wie macht ihr das eigentlich? Warum wächst ihr so stark und die anderen nicht? Ja, was ist eure Strategie? Und wollt ihr nicht von uns übernommen werden? Und können wir euch nicht dazu überzeugen, dass wir das zusammen machen? Also das war schon eine tolle Geschichte.
Ja, also du hast ja gerade schon meine Frage gesagt. Das ist genau meine Frage. Warum seid ihr so schnell gewachsen? Was sind eure Geheimnisse? Was habt ihr richtig gemacht?
Also das ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ja. Nummer eins, es ist wirklich der ganz, ganz klare Fokus. Ja. Also wir haben genau gewusst oder wir haben genau analysiert, wo die Schwachstelle der anderen ist, wenn man das so sagen darf. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße. Ich will auch wirklich niemand ärgern. Es ist nur so, dass wir festgestellt haben, ich bin ja selber Rechtsanwalt. Ne? Das heißt, natürlich habe ich überlegt, ich gründe eine normale Rechtsanwaltskanzlei in China, ja, so wie das viele, viele machen. Also man muss sich überlegen, genau, es gibt ja, also wenn man da mal nachguckt in Peking oder Shanghai, ja, wie viele Rechtsanwälte es gibt, das sind schon mit ausländischen Wurzeln, also Rechtsanwälte mit ausländischen, es gibt schon viele. Es gibt, kann sich auch von der Deutschen Botschaft oder von der HK die Listen geben lassen, es sind sehr, sehr viele. Aber wenn man sich dann anguckt, wie viele Steuerberater gibt es in der gleichen Region, nehmen wir mal Peking, ja, wie viele Steuerberater, die sich auskennen mit deutschem und auch chinesischem Recht und auch österreichischem Recht und auch Schweizer Recht. Ja. Das sind dann nur noch ganz, ganz, ganz wenige. Und wenn man dann noch guckt, wer sich auf KMUs spezialisiert hat. Ja, also das waren damals, als wir das so aufgezogen haben in Peking, das waren vielleicht 1, 2 andere, die sowas gemacht haben. Ja. Und im Verhältnis zu, keine Ahnung, 40 Rechtsanwälten mit ausländischen Wurzeln. Das heißt also, das war klar, dass die Konkurrenz sehr, sehr klein ist. Und auch die es gemacht haben, da hat man auch gemerkt, dass man, wenn man es vielleicht ein bisschen anders macht, dass da einfach ein großer Bedarf noch ist für Beratung. Außerdem ist es ja auch so, also wie oft braucht man im Leben seinen Rechtsanwalt? Hoffentlich nicht arg oft.
Hoffentlich nicht so viele.
Das ist genauso wie die Polizei. Eigentlich die Rechtsanwälte und die Polizisten sieht man lieber nicht, aber im Notfall hat man sie gerne. Ja, also hoffentlich brauchen wir es nicht so oft, die Rechtsanwälte. Aber wen man eigentlich ständig braucht, ist sein Steuerberater bei sehr, sehr vielen Tätigkeiten. Das heißt, dieser Wiederholungseffekt oder der Effekt, dass du immer wieder gefragt wirst und neue Beratungsleistungen anbieten kannst, ist sehr, sehr groß, vor allem, wenn du es richtig machst. Das heißt, deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir gesagt haben, die rechtsanwaltliche Schiene, die machen wir zwar mit, ja, weil es ganz gut ist, um das dabei zu haben, aber der große Fokus war für uns oder ist nach wie vor für uns ein Fokus dabei, ist der steuerliche Ansatz. Und dann hat er uns gesagt, wir wollen die größte Beratungsfirma in Peking werden. Also das war unser Ziel für den Mittelstand, der nach China geht und Rechts- und Steuerberatung braucht. Ne? Und das sind wir dann ja auch geworden, ja, mit Abstand. Wir waren dann dreimal so groß wie die nächste Konkurrenz irgendwann.
Da steckt auch echt einiges drin. Ne? Also, wie viele KMUs aus Deutschland sind ja doch durchaus über Jahre erfolgreich im Markt am Agieren. Und dementsprechend gibt es auch viele Leistungen, die man verkauft oder die Kunden kaufen können. Und häufig treffe ich KMU-Unternehmen oder Unternehmer oder Manager, die denken, ihre Produkte können alle theoretisch in China abgesetzt werden und bieten auch alles an. Und vielleicht ist das wirklich durch diesen Podcast-Episode empfehlenswert, dass man sich grundsätzlich überlegt, was ist ein Fokusprodukt oder Dienstleistung, wer sind die Fokus-Zielgruppen und Kundengruppe, um da erfolgreich zu machen. China ist ja groß genug, selbst wenn man fokussiert ist, ist der Markt auch groß genug. Dein Beispiel oder dein Unternehmen ist ein tolles Beispiel.
Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Salon. Da hast du recht. Der Fokus. Ja? Der Fokus, ich denke, wir wären auch erfolgreich gewesen, wenn wir nur eine Rechtsanwaltskanzlei gewesen wären. Ja, das wäre auch okay gewesen. Dann hätten wir vielleicht 3, 4, 5 Mitarbeiter gehabt oder vielleicht auch 10, weil es besonders gut gelaufen wäre. Aber wir hätten nicht diese Größe erreichen können. Und das ist genau, wie du sagst. Wir haben genau festgestellt, wo ist die Nische? Nämlich im steuerlichen Bereich. Ja. Und auch heute noch ist da eine große, große Nische im steuerlichen Bereich. Und dann haben wir uns darauf fokussiert und andere Sachen vielleicht nebenbei mitgearbeitet. Und das ist auch mein Tipp, wenn man das sagen darf, für andere. Guckt, wo die Nische ist. Ja, guckt, wo es vielleicht wirklich einen Bereich gibt, der von anderen nicht abgedeckt wird oder nicht besonders gut abgedeckt wird oder besser abgedeckt werden könnte von euch. Ja, das wäre mein. Da gibt es immer wieder was. Man muss einfach nur den. Ich hatte den Vorteil, dass ich ja schon, bevor ich die Kanzlei gegründet habe, schon mal 4 Jahre im Markt war. Das heißt, ich wusste genau, wo die Schwächen sind und wo die Vorteile sind. Und das ist halt gut, wenn man eine gründliche Marktanalyse macht. Und ich glaube auch nicht, die kann man zwar teilweise outsourcen, ja, die kann man teilweise irgendwelchen Beratern übergeben, die eine tolle Marktanalyse machen, aber da muss man die auch sehr, sehr kritisch hinterfragen, ob das wirklich passt.
Und ein anderer Vorteil sehe ich auch, ihr seid ja beide, du und deine Partnerin damals, seid ja beide Unternehmer und sind am Markt. Das ist auch ein Unterschied. Und für viele deutsche Unternehmen, die in China agieren, die Unternehmer sitzen ja in Deutschland, die haben nicht diese Informationslevel, wie ihr das habt über den chinesischen Markt.
Ja, da gebe ich dir auch sehr recht, Salon. Also das war sicherlich ein sehr, sehr großer Vorteil, dass wir beide vor Ort waren am Anfang, dass wir das gemeinsam vorangetrieben haben jeden Tag. Es hätte auch einer von uns sein können, aber es ist natürlich in dem Fall war es gut, dass es eine Partnerschaft war, ja, dass wir uns gesagt haben, wir machen es zusammen. Wobei ich noch mal betonen will, ich habe kein chinesisches Joint Venture gehabt. Ne, wir hatten ein Joint Venture über eine Hongkonger Firma oder eine Partnerschaftsgesellschaft, die dann wieder eine Tochtergesellschaft in China gegründet hat, aus Rechtssicherheitsgründen. Also das ist einfach was ich dazu sagen will, weil es oft missverstanden wird. Oftmals wird gemeint, in China kann ich nur was machen, kann ich nur erfolgreich sein oder ich muss immer einen chinesischen Partner haben, das gesetzlich oder wie auch vorgegeben. Das ist einfach, stimmt einfach so nicht. Wir haben deswegen auch klar die Struktur über Hongkong gewählt damals, um dann eine gewisse Rechtssicherheit zu haben. Da könnte ich jetzt noch mal einen Tag lang drüber sprechen, warum das
Das
Rechtssicherheit.
glaube ich.
Ich würde vielleicht das ein bisschen eher. Auch heute wird man es vielleicht wieder anders machen, weil die Rahmenbedingungen ändern sich ständig. Ja? Aber damals und für uns war das wirklich die perfekte Möglichkeit, das so zu machen. Und ich habe ja selber auch 5 Jahre lang überlegt, wie ich die perfekte Partnerstruktur aufbaue. Ja? Und mit dem juristischen Hintergrund und der steuerlichen Affinität, die ich habe, ist es dann auch im Endeffekt ganz, ganz, ganz gut gewesen. Ja?
Ja, cool. Und du hast ja auch zumindest ein bisschen in Deutschland gearbeitet, hast auf jeden Fall beide Blicke da auf das Geschäft. Was glaubst du, was sind die größten Unterschiede für euer Geschäft in dem Markt China und in dem Markt Deutschland oder Europa?
Ja, also wir haben in China Ecovis Beijing gegründet und wachsen lassen und schlussendlich verkauft. In Heidelberg habe ich eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich auch sehr mit China beschäftigt. Ja, die gibt es nach wie vor. Und die wächst auch und also der Fokus auch wieder China ein bisschen anders. Ja, was ist der große Unterschied? Der große Unterschied. Also man kann eigentlich beide Märkte in meinem Beratungsvergleich, in dem ich ja tätig bin, also Rechtsanwalt oder Steuerberatung ist ja beides Beratungsbereich, Da kann man die nur schwer vergleichen. Ja? In Deutschland arbeitet ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater doch sehr, sehr anders, als er in China arbeitet. In Deutschland gucken wir uns sehr viel mehr die Gesetze an, die Normen. Wenn man vom Anwalt oder vom Steuerberater einen Brief erhält, da steht dann sehr wahrscheinlich was drin mit Paragraph XY, Absatz 3, Satz 2 etc. Ja? Und der bezieht sich auf englische Gesetze, öffentliche Gesetze. In China ist es anders. Ja, in China erhält man eine sehr seltene Zitierung von Gesetzen. Es geht vielmehr darum, dass man einen praktischen Hinweis bekommt, wie was zu machen ist. Also, ich gebe mal ein simples Beispiel. Ne?
Ja.
Genau. Sonst ist zu viel Geplapper. Also, wenn ich jetzt in China eine Firma gründen will, ne? Und dann überlege ich mir, na gut, wie viel Kapital muss ich aufbringen? Gibt es sowas wie Mindestkapital? Mhm. Dann die erste Sache, die ich machen würde, ich würde wahrscheinlich googeln, Dr. Google befragen und finde dann lauter widersprechende Zahlen. Das Zweite, was ich machen würde, ich würde dann die nationalen Gesetze von China mir angucken.
Ja.
Und da würde stehen, ja, Mindestkapital für eine Firmengründung gibt es inzwischen nicht mehr, ist also null. Dann sage ich mir, super, perfekt. Das Dritte, das ich machen müsste, und das ist dann sehr speziell für China, weil da bei Nummer zwei würde schon der deutsche typische Rechtsanwalt und Steuerberater aufhören zu arbeiten. Der würde sagen, hier, der würde den Paragraph zitieren und sagen, wenn du nach China gehst, brauchst du kein Mindestkapital, fertig, aus. Aber damit lege er falsch. Die Antwort wäre also falsch, weil es kommt wirklich darauf an, wo ich investiere. Ja? Das heißt, der dritte notwendige Schritt wäre, anzugucken, in welcher Stadt ich investieren will. Ne? In welcher Stadt will ich meine GmbH gründen? Mhm. Zum Beispiel Peking. Ja? Dann haben die Pekinger vielleicht für diese Firmenart, sagen wir mal, ein Handelsunternehmen, sagen die Pekinger Stadtregierung, sagt, na gut, wir wollen aber mindestens mal 50.000 Euro als Startkapital haben. Ja? Mhm. Dann weiß ich schon, okay, 50.000 Euro soll es sein. Und wenn ich dann aber noch sage, ja, innerhalb von Peking weiß ich schon den District, also weiß ich schon die Gegend, sei es Chaoyang District oder Shuni oder Haijian oder was auch immer, dann sollte ich auch dort mit den Behörden nochmal sprechen. Ja, vielleicht sind die andere Auffassung. Ne? Und erst, wenn ich das wirklich gemacht habe, also mit meinem Sachbearbeiter vor Ort gesprochen habe und der sagt, lieber Richard, für die Firma XY brauchen wir ein Kapital von 50.000 Euro oder 20.000 Euro oder 10.000 Euro oder auch nix, ja, dann gebe ich diese Informationen weiter. Ja, und dann sage ich, wir haben alle Ebenen durchgesprochen, wir wissen, das Kapital, das in dem Fall aufbringen müssen, ist Betrag X, um die Firma zu gründen. Und das ist genau der große Unterschied zu dem, wie jetzt ein deutscher Steuerrechtsberater arbeiten würde, und wie ein Berater in China arbeiten sollte und soll. Das war der Unterschied, wie wir gearbeitet haben zu anderen. Ja, das habe ich ja auch gesehen, dass andere manchmal nicht wirklich mit dem Berater vor Ort gesprochen haben und der Mandant dann widersprüchliche Antworten gekriegt hat. Ja. Und da muss man einmal bis zur Quelle gehen, wirklich zu dem, der verantwortlich ist, ja, in dem Fall also der Behördenmitarbeiter, und dann die entsprechende Antwort haben und die dann vermitteln. Das sind eigentlich die großen Probleme.
Das heißt, ihr habt ja entschieden, nach eurer Dienstleistung, nach der Gegebenheit so anzupassen oder zu erweitern, sodass am Ende das Ergebnis wirklich da ist, dass der Kunde auch den Mehrwert bekommt und diejenigen, die das nicht wirklich machen, nur anhand von einer niedergeschriebenen Dienstleistungsverpflichtung arbeitet, dass der Kunde am Ende doch das Ergebnis nicht hat oder der Effekt nicht hat. Und dann bleibt man auch nicht zufrieden und somit wächst das Geschäft auch nicht weiter. Also das ist nachvollziehbar. Was du bist ja jetzt immer noch mit China tätig. Das heißt, 2006 bis jetzt sind Sie um 15 Jahre in diesem Themenfelder mit China
du erinnerst mich, wie alt ich bin, wenn du sowas sagst.
Okay, ich bin ganz schlecht in Mathe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Zeit, bringt wahrscheinlich auch etwas Veränderung oder Entwicklung im Markt. Siehst du irgendwelche Trends im Zusammenhang von Investitionen von deutschen Unternehmen in China?
Ja, es gibt einen Haufen Unterschiede, die es von früher und jetzt gab. Ne? Also früher, das war ja so richtig so ein Gold Rush, also so ein Goldrausch 2006, 2007. Da sind ja die ausländischen KMUs, die deutschen KMUs, kann man sich wirklich vorstellen, mit Koffer voll Geld nach China geflogen und dann nur bildlich gesprochen und haben gesagt, hey, ich will jetzt anfangen, ich will den chinesischen Markt mitnehmen, wie kann ich starten? Das war damals. Das ist sehr verblasst. Ja, man sieht es nicht mehr so. Also Investoren sind jetzt und deutsche KMUs sind deutlich vorsichtiger geworden nach China. Man hört von vielen, vielen Unternehmen, die halt auch scheitern. Deswegen ist man vorsichtiger. Und der Markt ist ein ganz anderer. Ich denke aber auch heute kann man und ich sehe es ja auch bei Mandanten, die ich nach wie vor betreue. Ja, man kann unheimlich erfolgreich sein mit dem richtigen Fokus. Da haben wir das Wort wieder, also die richtige Strategie, den richtigen Fokus, wenn man den Markt versteht. Und der Unterschied ist halt, früher war in China, man hört es oft, zum Beispiel die Werkbank der Welt, also wurde billig produziert und ins Land verschifft, überall auf die Welt verschifft. Und inzwischen ist es ja so, dass es sehr viel Sinn macht, nach China rein zu verkaufen. Entweder aus dem Ausland schon oder vielleicht auch, was viele jetzt machen, dass sie in China direkt produzieren für den chinesischen Markt. Ja, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Markt. Und da sind wir sehr erfolgreiche Unternehmen nach wie vor. Ja, das ist ja, gut.
Das sind natürlich schon große und rasante Entwicklungen binnen doch nicht so allzu langer Zeit, weil viele deutsche KMU und familiengeführte Unternehmen sind eigentlich über Jahrzehnte lang im Geschäft oder was viele gerne daraus machen aus einer Geschäftsidee sind Generationsgeschäft. Und aber du bist ja komplett ein anderer Typ. Du hast sehr erfolgreich Ecovis hochgezogen und groß gemacht und dann hast du auch verkauft. Und warum hast du China verlassen und warum hast du deine Anteile verkauft?
Ja, das ist ja oft so, das ist eine gute Frage. Also, warum habe ich damals verkauft? Der Grund ist es wieder, das hat ja oft mehrere Gründe. Man kann nicht sagen, also bei mir ist es oft so, dass so Gründe zusammenkommen. Und hier auch waren es zwei Gründe im Wesentlichen. Einmal ein privater Grund. Ich war also 2015 bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Und wir hatten kurz davor, 2014 und 2015 im Winter und auch das ganze Jahr über sehr, sehr, sehr schlechte Luftwerte in Peking. Also wirklich katastrophal. Ne? Und man sagte zu der Zeit, dass jeden Tag in Peking leben ist wie eine Packung Zigaretten rauchen. Ne? Und dann hatte ich zu der Zeit auch meine erste Tochter ist zur Welt gekommen, die Alina. Ne? Und ich wollte einfach nicht, dass die Alina jeden Tag gezwungenermaßen eine Packung Zigaretten rauchen muss als kleines Baby. Das fand ich, diese Vorstellung, fand ich furchtbar. Und dann hatte ich ja auch den Luxus, den viele nicht haben, dass ich das machen konnte. Das war ja eine eigene Firma und ich konnte einfach sagen, gut, wir haben eine Struktur aufgebaut, wir hatten damals schon 30 Mitarbeiter, hatten ein stabiles Managementteam. Und ich wusste, dass ich mir erlauben kann, auch das von der Ferne zu betreuen. Deswegen haben wir den Schritt gemacht und sind dann nach Deutschland gegangen. Und dann der schlussendliche Schritt, die Firma dann im Endeffekt auch zu verkaufen, war auch wieder eine Kumulation aus verschiedenen Gründen. Also ich hatte ja gesagt, ich hatte ein Joint Venture mit einer chinesischen Partnerin und es war auch, oder ist mit Sicherheit eine super Geschäftsfrau, eine gute Partnerin, die beste, die man sich vorstellen kann, alles perfekt. Aber in ein Partnerschaftsunternehmen, da kann es immer mal zu Auseinandersetzungen kommen. Da machen wir uns nichts vor. Das ist so, vor allem wenn du in verschiedenen Ländern aktiv bist. Ich war mehr dann in Deutschland, sie war dann immer in China. Und das ging wirklich gut, 5 Jahre. Aber ob es 10 Jahre gut gegangen wäre oder 20 oder 25, weiß ich nicht. Ja. Und das wollte ich nicht riskieren. Ja. Und dann hatten wir auch diese verschiedenen Firmen, die einfach gesagt haben, sie würden uns gerne übernehmen. Und am bestimmten Zeitpunkt haben wir gedacht, diese Firma, die macht das richtige Angebot. Wir haben auch für alle Mitarbeiter, haben wir versprochen gekriegt, dass die alle guten, also bleiben dürfen mit den gleichen Vertragsbedingungen wie davor. Also für die war gesorgt, für die ganzen Mandanten, die ganzen Kunden, die wir akquiriert haben, für die war gesorgt, weil es halt eine größere Firma ist, die uns übernommen hat. Das heißt, ich hatte ein rundum gutes Gefühl, ja, für Mitarbeiter, für die Mandanten und natürlich auch für meine eigene Situation hatte ich gedacht, das ist eigentlich jetzt eine schöne Sache. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann die Firma zu verkaufen. Das war so.
Ich muss sagen, das ist bestimmt keine leichte Entscheidung, aber doch eine weise Entscheidung, fast amerikanisch oder zumindest sehr chinesisch, dass man Geschäft als ein Phasen sieht, wo gerade wirklich gut geht und dann auch auszusteigen, wenn man das Gefühl hat, der Zeit reif ist, auszusteigen. Und diese Situation finde ich in vielen deutschen Unternehmen eher nicht. Ist eher Ausnahme. Viele machen viele machen daraus gleich ein Generationsgeschäft aus und hält an seiner ursprünglichen Idee fest und versuchen weiter. Und ich finde für mich sehr eindrucksvoll. Und ich denke, du bist auch gut sozusagen weggekommen. Und du als Unternehmer, Hoffmann, hast du quasi auch den chinesischen Markt richtig für dich genutzt. Und jetzt bist du natürlich auch weiterhin Unternehmer aus Deutschland heraus, aber ein anderes Geschäft. Ist doch super. So schnell rast unsere Zeit. Wir neigen schon zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe am Ende noch ein paar persönliche Fragen, wollte nur kurze Antworten von dir, sodass unsere Zuhörer noch dich besser kennenlernen können. Wenn du in China bist, im Hotel oder sonst irgendwo übernachtest, ja, im Hotel oder Service Apartment und zu Frühstücksbuffet gehst, gehst du eher zu chinesischen Teil oder zu international Buffet?
Also eher westlicher Teil, wobei ich mir den westlichen Teil immer mit so ein paar asiatischen Komponenten noch verfeiner. Ja.
Okay.
Aber mir ist der westliche Teil beim Frühstück bin ich auch etwas eigen, ist mir da wichtiger. Abendessen wäre es anders, aber Frühstück wäre es auf jeden Fall eher westlich.
Nee, passt. Viele sind ja so. Ich denke, für viele ist nach wie vor, auch nach längerer China-Aufenthalt, ist Frühstück immer noch eine Herausforderung, Chinesisch zu essen. Aber was ist dein Lieblingsgericht am Abendessen, chinesische Küche?
Ja, das ist da besticht ja auch China durch die Vielfalt. Gell? Da kann ich gar nicht sagen, dass ich das eine oder andere am besten finde. Das Schöne ist ja, dass du wirklich in Städten wie Peking alles kriegst. Also ich mag natürlich Beijing Duck sehr gerne, aber ich würde es nie jede Woche essen. Ja? Was sehr gerne mag ich alles, was von Sichuan kommt. Also das bisschen spicy, scharfes Essen finde ich sehr toll. Und da eine Variation auf dem Tisch zu haben, finde ich natürlich fantastisch. Und Gongbao Qiding darf natürlich nicht fehlen.
Okay, ja, du bist ja sehr, sehr traditionsbewusst. Wenn du jetzt in China verreist, was ist dein Lieblingsreiseziel, eher Urlaub gedacht?
Ja, das ist eine gute. Ich war schon länger nicht mehr urlaubsmäßig in China verreist. Aber das letzte Mal war es, und ich denke, ich würde es auch gerne wieder sehen, war es Yunnan. Und die ganze Ecke fand ich.
Yunnan.
Ja, Yunnan, ja.
Es wurde auch schon sehr häufig von meinen Gästen erwähnt. Es ist unglaublich schön, ja.
Ja.
Das freut mich. In Beijing, wenn du unterwegs bist, wie bist du unterwegs? Mit Auto oder mit Didi oder mit U-Bahn? Wie bist du in Beijing unterwegs?
Genau, ich nutze eigentlich Didi. Ja. Früher war es Taxi. Ich habe da sogar noch einen alten SUV rumstehen. Den Beijing Jeep steht da noch irgendwie von mir rum und ich zahle immer noch die Gebühren, ja, weil ich das einfach irgendwie ganz nett finde, dass das wird dann eher von meinen Schwiegereltern genutzt. Ja. Dass der noch existiert. Ich könnte nutzen, aber in Peking selber Auto zu fahren, das macht wirklich keinen Spaß. Außer du fährst halt raus und dann würde ich sie mal wieder nehmen. Also ich bin sehr großer Freund von Didi und finde es fantastisch, wie das funktioniert.
Ja, somit habe ich nur noch eine letzte Frage. Richard, hast du vielleicht noch einen weiteren Gast für mich zur Empfehlung für mein Interviewgespräch?
Habe ich, ja. Also wenn ich dir empfehlen kann, ist, dann muss ich mir aber erst mal fragen, ob er will, den David Schulte. Ja? Das ist ein guter Freund von mir, mit dem mache ich viele Projekte zusammen. Der ist Interim-Manager in China und auch sehr, sehr erfolgreich darin. Also er geht rein, wenn es bei den Firmen entweder wenn die im Aufbau sind, die richtige Struktur haben wollen oder aber wenn es Probleme gibt, dass weiß ich, was der General Manager oder so nicht so arbeitet, wie er sollte, oder man hat einfach das Gefühl, es klappt alles nicht so richtig, dann macht halt Umstrukturierungsmaßnahmen. Ist ein wilder Kerl, sehr, sehr freundlich, spricht perfekt Chinesisch, ist hier aus Deutschland und geht dann halt wirklich in Unternehmen rein. Hat auch fantastische Geschichten zu erzählen, wie er schon mal als Geisel genommen worden ist und so. Also wenn man es hören will.
Oh.
Also das wäre vielleicht ganz interessant.
Du machst ja schon tolle Werbung, wenn man jetzt hört. Muss man unbedingt die Episode machen und hören.
Ja,
da habe ich als Gastgeber sogar viel Lust, mit ihm zu sprechen. Sprich mal bitte mit ihm und ich werde mich freuen, wenn er das wirklich machen kann. Ich bedanke mich nochmal für deine Zeit und das war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ich habe auch selber viel gelernt und wünsche dir noch gute Zeit in Heidelberg.
Dankeschön, Xiao Long. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.